Das Internet hat eine neue Epoche der Redefreiheit eingeleitet. Noch nie konnten so viele Menschen wie heute ihre Meinung auf der ganzen Welt verbreiten. Gedanken und Fotos, einmal ins Netz gestellt, erreichen potenziell Millionen. Die Welt, in der wir alle Nachbarn werden, ist kein globales Dorf, sondern eher eine globale Großstadt, eine virtuelle Kosmopolis. Dem hochfliegenden Optimismus folgte freilich bald Ernüchterung. Und die widerwärtige Kehrseite des Ganzen wird jetzt, da in der Flüchtlingskrise der Rechtspopulismus auch in Deutschland erstarkt, vielen schmerzlich bewusst. Noch nie war es so leicht, ganze Schlammfluten von Beschimpfungen und Beleidigungen bis hin zu Gewalt und Todesdrohungen zu verbreiten. Die im Netz übliche Anonymität lässt offenbar Sicherungen durchbrennen. Da machen Leute, die uns als harmlose Nachbarn grüßen, schamlose Äußerungen, die sie sich bei einer persönlichen Begegnung oder in einer öffentlichen Versammlung zweimal überlegen würden. Um den sich überschlagenden Hassparolen im Netz entgegenzuwirken, ergriff Justizminister Maas die Initiative und drängte Facebook, in Deutschland eine gemeinsame Taskforce zu gründen. Aber sein forsches Ansinnen, der Internetgigant solle rassistische Kommentare kurzerhand löschen, atmet den Geist von Symbolpolitik. Wer definiert eigentlich, was rassistisch ist? Soll gelöscht werden, wofür deutsche Nutzer ohnehin wegen Volksverhetzung verfolgt werden können? Oder soll die digitale Initiative weitergehen und höhere ethische Standards erzwingen? Außerdem, fragwürdige Maßnahmen gegen anstößige Meinungen werden nicht dadurch besser, dass man sie an einen Großkonzern delegiert. Die Meinungsfreiheit ist für die Demokratie schlechthin konstituierend, erklärte das Bundesverfassungsgericht 1958 in seinem bahnbrechenden Lüth-Urteil. Denn sie ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinungen, der ihr Lebenselement ist. Die Meinungsfreiheit ist gewissermaßen, so die deutschen Verfassungsrichter in Anlehnung an ihre amerikanischen Kollegen, die Matrix, die unentbehrliche Bedingung nahezu jeder anderen Form der Freiheit. Konsequenterweise stellte das Gericht später die Regel auf, es gelte eine Vermutung für die Freiheit der politischen Rede. Anders gesagt, die Debatte öffentlicher Angelegenheiten soll uneingeschränkt, robust und weit offen sein. Was aber, wenn die Redefreiheit der einen die Menschenwürde der anderen traktiert? Und was tun, wenn das politische Klima zunehmend vergiftet wird? Viele beunruhigt die Vorstellung, Hassparolen könnten in Gewalt umschlagen. Dass es nicht weit ist vom Wort zum Totschlag, ist eine Annahme, die sich zwar empirisch kaum belegen lässt, die aber nichtsdestotrotz populär bleibt. Natürlich spricht sich niemand offen gegen die Meinungsfreiheit aus, aber eine zaghafte Ratlosigkeit ist weit verbreitet. Demokratische Streitkultur versteht sich offenbar nicht von selbst. Sie muss sich von Zeit zu Zeit ihre Prinzipien versichern. Sollte Hassrede verboten werden oder unter dem Schutz der Meinungsfreiheit stehen? Über diese Frage wird seit Jahrzehnten eine Debatte geführt, die bis heute anhält und inzwischen ganze Bibliotheken füllt. Befürworter berufen sich gewöhnlich auf den Schutz von Minderheiten. Sie machen nicht nur Gesichtspunkte wie Gewaltprävention geltend, sondern auch die Menschenwürde, das Recht auf Anerkennung und dergleichen mehr. Heute lässt sich nüchtern bilanzieren, was bei all diesen Bemühungen, die fraglos gut gemeint sind, praktisch herausgekommen ist. Der unentwegte Versuch, mit Strafparagraphen Vorurteile und Hass zu bekämpfen, ist weitgehend gescheitert. Selbst dort, wo mehrfach verschärfte Gesetze harte Strafen androhen, so wie in Deutschland, England und Frankreich, haben Fremdenfeindlichkeit und andere Formen des Vorurteils nicht abgenommen. Sie folgen vielmehr den Konjunkturen und Spannungen der Innen- und Weltpolitik. Alles wie gehabt. Es ist daher an der Zeit, den vormundschaftlichen Staat zu überwinden und sich von der Fixierung auf illiberale Strafgesetze zu emanzipieren. Was aber wäre eine erfolgversprechende Alternative? Die Alternative zu rechtlichen Tabuisierungen heißt, sich auf die vitalen Kräfte der Zivilgesellschaft zu besinnen. Wo immer sich Hetze, also schlechte Rede, regt, da muss Gegenrede, das heißt mehr und bessere Rede, die öffentliche Debatte entfachen. Wir brauchen kurz gesagt eine Streitkultur, die diesen Namen verdient. Einen hochinteressanten Ansatz dafür präsentiert der britische Historiker Timothy Garton Ash in seinem Buch »Redefreiheit«. Es erscheint kommende Woche auf Deutsch und formuliert 10 Prinzipien für eine vernetzte Welt. Das Buch ist eine Fundgrube für alle, die über eine Diskursethik der Demokratie neu und ergebnisoffen nachdenken möchten. Denn es erntet die Früchte einer Diskussion, die Garton Ash nun schon seit 5 Jahren mit Studenten und Mitstreitern in Oxford vorantreibt. Ein kurzer Blick auf die Webseite Free Speech Debate zeigt, wie lebendig und spannend eine Debatte ist, die in bis zu 13 Sprachen geführt wird. Ein Punkt, der in der hiesigen Diskussion kaum eine Rolle spielt, ist grundlegend: die Unterscheidung zwischen bloßen Hassparolen, sogenannter Hate Speech auf der einen Seite und wirklich gefährlicher Rede auf der anderen Seite. Diese Unterscheidung muss sorgfältig und möglichst trennscharf vorgenommen werden, denn auf den Moment, da der Meinungskampf in Gewalt umschlägt, kommt alles an. Es ist nicht ein und dasselbe, ob durch Sprechakte die körperliche Unversehrtheit gefährdet wird oder ein immaterielles Gut wie Würde. Selbst wenn man bedenkt, dass es fließende Übergänge gibt, so hat doch die physische Verletzung in der Regel eine andere Intensität als die verbal-symbolische Infragestellung von Gleichheit und Würde. Wer die potenziell schädlichen Folgen ungehemmter Meinungsfreiheit rational bestimmen will, für den ist die Unterscheidung zwischen bloßen Hassparolen und wirklich gefährlicher Rede grundlegend. Die Rechtsprechung des Supreme Court der USA bietet dafür eine klassische Leitentscheidung. 1969 entschied das amerikanische Verfassungsgericht im Fall Brandenburg v. Ohio, dass ein örtlicher Führer des Ku Klux Klan nicht wegen Anstiftung zur Gewalt bestraft werden darf. Brandenburg hatte der Regierung, wenn sie denn fortfahre, die weiße Rasse zu unterdrücken, irgendwann Rache angedroht und außerdem erklärt: »Ich persönlich finde, dass die Nigger nach Afrika und die Juden nach Israel zurückgeschickt werden sollten.« Der im amerikanischen Verfassungsrecht seitdem kanonisierte Brandenburg-Test fordert 3 Elemente, von denen jedes unerlässlich ist für eine Bestrafung. Gewalt muss erstens direkt beabsichtigt sein, ihre Begehung muss zweitens wahrscheinlich sein und sie muss drittens imminent sein, das heißt unmittelbar bevorstehen. Damit setzt der Brandenburg-Test Maßstäbe für eine ernstgenommene Redefreiheit, an denen zu früh eingreifende Strafparagraphen scheitern. Was aber heißt imminent im Zeitalter des Internet? Eine modernisierte Fortschreibung muss das klären, da doch alles, was online ist, potenziell unmittelbar bevorsteht. Eine Drohung zum Beispiel, die in einer stabilen Demokratie folgenlos verhallt, kann in einem Land, das am Rande des Bürgerkriegs steht, tödlich wirken. Der Kontext ist also alles und der Teufel steckt im Detail. Durch die digitale Revolution werden wir potenziell alle zu Nachbarn, wohl wahr. Aber werden wir auch zu leidlich guten Nachbarn? Nur wenn wir unsere Verschiedenheiten frei artikulieren dürfen, können wir klar sehen, worin diese überhaupt bestehen. Am Ende kommt alles auf belastbare Spielregeln an, erklärt Timothy Garton Ash. Das heißt auf Bedingungen, unter denen wir uns darüber einig sind, wie wir uneinig sind. Das ist es. Der Dissens und seine einheitsstiftende Funktion werden oft unterschätzt. Die große Herausforderung heißt Integration durch Diskussion. Der freie Streit um scheinbar unüberbrückbare Differenzen ist eine politische Produktivkraft ersten Ranges. Dies ist kein naiver, utopischer Versuch, Konflikte abzuschaffen, auch keine Sonntagspredigt des Seid nett zueinander. Eine Welt ohne Konflikte wäre steril und leer. Doch wir können lernen, unsere unvermeidlichen, ja unverzichtbaren menschlichen Konflikte friedlich und kreativ auszutragen, mit einem Krieg der Worte, sagt Garton Ash, und nicht mit Mord und Totschlag. Wenn es also etwas zu verschärfen gilt, dann die Kommunikation. Erst die friedliche Debatte aller über alles macht es möglich, im politischen Gegner bei aller Härte der Auseinandersetzung noch den Mitbürger zu sehen. Ja, sie macht es möglich, in seinen unerträglichen Irrtümern und hassverzerrten Tiraden die Deformation der eigenen Gesellschaft zu erkennen. Um ein letztes Mal Timothy Garton Ash zu zitieren: »Das Haus der Meinungsfreiheit hat viele Wohnungen.«